Du machst die Kolumne Fluent English ja schon etwas länger. Wie kamst du zu der Idee? Wie kamst du zu dieser Kolumne?
Ich bin dazu gekommen, weil das mein Leben bestimmt, Englisch zu sprechen seit vielen Jahren. Ich bin in England zur Schule gegangen, ich habe dort studiert, ich arbeite seit 15 Jahren zwischen Großbritannien und Deutschland und mir sind unendlich viele Patzer passiert. Meine eigenen Unzulänglichkeiten habe ich irgendwie versucht in den Griff zu bekommen, indem ich es mir aufgeschrieben habe. Natürlich dann auch immer mehr bei anderen beobachtet, gehört habe, mich sehr amüsiert habe, wenn der Chefarzt sagt, now let's go to the station, die Station meint, aber Bahnhof sagt, oder die Patienten von Ischias reden, wenn sie Ischias haben, aber in Wahrheit Lumbago meinen. Und solche Geschichten, die ja auch in Geschichtenform in meinem Buch dann in den Kapiteln sich niederschlagen, das war mir dann irgendwie ein Anliegen, als wir erst bei Spiegel Online die Kolumne Fluent English zu schreiben und später ein Buch zu machen, was übrigens nicht die reinen Kolumnentexte sind. Ich habe das Buch also vollständig neu geschrieben und nachdem es fertig war, festgestellt, dass die ganze Kiste mit all den vielen Beispielen unangetastet war. Denn das kam mir einfach alles so raus. Jetzt schreibe ich gerade das zweite und ich werde die Kiste ein bisschen stärker verwenden.
Warum glaubst du, machen wir denn so viele Patzer, wenn wir Englisch reden?
Ja, genau, Fehler, Patzer, also es sind ja oft keine Fehler, sondern andere Bedeutungen, also wirklich fehlerhaft sind vielleicht, ja, Wörter wie compromising für kompromissbereit, obwohl es eben kompromittierend bedeutet, das ein sehr negatives Wort ist. Andererseits sind beispielsweise viele Formulierungen, die eben nicht ganz genau sagen der Gewohnheit entsprechen, dann einfach missverständlich on you, wenn man jemandem Zoo prustet, heißt du bezahlst oder alle auf dich drauf, aber nicht to you, ja. Warum machen wir das? Die Frage kann ich ja recht naheliegend beantworten. Wir sind halt sehr verwandte Sprachen, deswegen fallen uns viele Wörter vermeintlich leicht zu, aber sie haben dann eben andere Bedeutungen. Ja, die berühmten False Friends natürlich, Wörter, die fast gleich klingen oder gleich aussehen, ganz andere Bedeutungen haben. Und eben auch viele Pseudo-Anglizismen, weil das Englische ja sich sozusagen in unsere Sprache geschlichen hat, aber nicht eben von Muttersprachlern gesteuert, sondern eben in der Vorstellung, dass Home Story eben ein Begriff sei, den man auch im Englischen verwenden kann. Aber Home Story existiert im Englischen nicht und es würde, glaube ich, für einen amerikanischen oder englischen Prominenten extrem aufdringlich klingen, wenn man ihn nach einer Home Story fragt. Ja. Und dann nehmen wir solche Begriffe mit ins Englische, ja, den Home, keine Ahnung, den Partner-Look oder die Base-Cap und so und ja, sie bleiben eben unverstanden. Hm.
Was kann man denn gegen diese ganzen Patzer machen?
Ja, also erstmal glaube ich, wenn man beruflich, professionell eben die Sprache verwendet, sollte man seine Vokabeln kennen. Also ich denke, das ist wirklich eine Frage des Paukens. Das kann einem keiner abnehmen. Wenn ich in einem Fachgebiet unterwegs bin, dann sollte ich meine Begrifflichkeiten kennen und eben genau wissen, dass Ischias nicht Ischias heißt und Station nicht Station. Ja, das muss man als Arzt eben einfach wissen. Und die Mediziner haben ja den wunderbaren Vorteil gegenüber uns Kulturmenschen, Autoren und so weiter, dass sie in anderen Kulturen sehr leicht arbeiten können, weil es nicht auf die Sprache ankommt, aber dann eben doch. Ich habe einen Kapitel geschrieben darüber, wie man Schmerzen im Englischen ausdrückt, nachdem ich mit meinem Sohn letztes Jahr selbst im Krankenhaus in New York war und wir so das einfach feststellten, es ist schwierig zu artikulieren, wo der Schmerz ist, wie der Schmerz und so weiter. Das ist dann vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig im Detail zu wissen, aber letztlich liegt es ja, ist ja zu beobachten, dass viele Deutsche sehr lässig sprechen wollen und dann zum Beispiel Sachen sagen wie, do you want to fuck me, anstatt are you fucking with me? Das hat eben zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen. Also wenn man lässig sein möchte, sollte man vielleicht auch besonders aufpassen, was man sagt, sonst kommt es sehr unlässig rüber. Und im Zweifel sich ein bisschen reduzieren, das ist ja oft so, wie ich jetzt hier selbst auch im Interview, man will so einen Gesamtvortrag, so einen großen sozusagen Zusammenhang erläutern, aber man hat eben die Vokabeln nicht drauf und dann denken die englischsprachigen Menschen, und ich habe das auch neulich mal artikuliert gehört gegenüber einer Bekannten, du sprichst ja Englisch so, als würdest du es gerade lernen, das ist natürlich ein absoluter Blow, ja, also eine Beleidigung vermeintlich für die Person, die Englisch-Leistungskurs vielleicht hatte, aber eben nicht geschult ist, so im gewählteren Ausdruck komplexerer Dinge. Ja, und Englisch wird eben, je komplexer die Angelegenheiten sind, über die man spricht, auch immer schwieriger. Also mein großes Vorbild als Autor Werner Landsberg, der hat das auch sehr schön beschrieben in seinen Büchern in den 80er Jahren. Englisch ist eben wie eine kleine Wanderhure, eine sehr promiske Sprache, die sich vieler Sprachen, anderer Sprachen angenommen hat, jeden ranlässt, es jedem leicht macht, jeden leicht befriedigt, aber dann, und vielleicht trifft dann der Vergleich mit der Hure auch irgendwann nicht mehr zu, sozusagen immer anspruchsvoller, immer schwieriger, immer komplexer wird. Und das Französische dann auch in Teilen wirklich überholt und eben nicht so leicht ist. Ja, ja.
Welche Patzer sind denn da so am schlimmsten? Also welche Patzer sollte man auf keinen Fall machen? Worauf muss man achten?
Na, die schlimmsten sind, glaube ich, die unverständlichen. Also es gibt die lustigen, sowas wie Public Aids für Staatshilfen, kann man vielleicht sogar sagen, wird aber sogar in einem EU-Bericht über falsch oder missverständlich verwendetes Englisch moniert. Public Aids, nein, man sagt State Aid. Das ist ja sicherlich eine Krankheit von Fehler sozusagen. Aber die wirklich unverständlichen Sachen, und das beginnt ja bei uns in der eigenen Sprache damit, dass man so stolperesk oft seine Sätze nicht richtig beendet oder eben auch Sprichwörter verwenden möchte, sie aber gar nicht richtig kann. Ist jetzt mit den Pferden gut Kirschen stehlen oder den Kirschen Pferde pflücken oder so. Also es gibt ja so ganz viele Verwechsler, die wir selbst mit unseren eigenen Sprichwörtern betreiben, die wir dann auch besser ließen. So. Und wenn man dann im Englischen anstatt don't twist my arm und don't pull my leg, don't pull my arm und don't twist my leg sagt, dann ist das eben unverständlich. Und das ist vielleicht am schlimmsten, wenn man einfach nur konfusen Stuss redet. Das passiert schon oft. Lustige Beispiele wären, I'm wearing a suit with a fly, ja, als Fliege, ja, das heißt halt Bowtie, ja, und das versteht eben niemand, der nicht den Deutschen zusammen. Das ist dann sehr schnell fast schon Filzer-Englisch. Also das hat dann schon diesen Charakter, dieses aus dem Deutschen direkt übersetzen, you're on the woodway und that makes me overhead nothing out. Das wissen wir bereits alle, das ist ein Scherz, das macht man nicht, das ist 30 Jahre altes Filzer-Englisch, Otto Walkes und so. Aber manche unserer Begriffe, die wir dann so aus der Not vielleicht auch schnell erfinden im Englischen, die haben genau diesen Charakter.
Hast du denn ein paar konkrete Beispiele für solche Sachen, also wo man komplett unverständlich ist?
Ja, also zum Beispiel ist sehr witzig das Wort Pony, ja, also Pony, der Haarschnitt, können das eben einfach nicht sagen zum Friseur, denn wenn sie den nach dem Pony fragen, wundert er sich, was sie ihm vom Pferd erzählen. Sie müssten schon Bangs sagen oder Fringe, je nachdem, ob sie in den USA oder in Großbritannien sind. Eben viele unserer erfundenen, eben scheinanglistischen oder scheinenglischen Wörter, der Oldtimer, aber das ist ja bekannt, er ist eben kein Auto, sondern ein sehr erfahrener Mensch in irgendeiner Sache. Die Hitlist ist eher eine Abschussliste als irgendwie ein Chart. Und der Joker zum Beispiel ist zwar in Kartenspielen als Begriff verwendet, aber den Telefon-Joker nennt man eben Telefon-Helpline, Lifeline. Das würde man einfach nicht verstehen. Und da muss man eben doch genau bei den Anglizismen, die wir ja gerne verwenden, mal genau überlegen, gibt es die im Englischen, kann ich die verwenden? Und ich habe dazu ja einiges in meinem Buch. Country Potatoes gibt's auch nicht. Es klingt eher wie so Landeier, so Leute, die ein bisschen verpeilt sind, aus der Provinz kommen, als irgendwie Landkartoffeln. Dressman, ja, Circle Training, ja, wenn einer, also jetzt nochmal in der Schule, das Circle Training ist auch nicht Englisch, ja, der Claim, also ich kenne das von vielen Werbern, die immer vom Claim labern, aber man sagt Slogan, ja, der Claim ist eben ein Anspruch, vielleicht eine Klage, die man gegen jemanden führt, aber auf keinen Fall ein Werbespruch.
Hast du denn auch einen Favoriten unter dem Patzer, also einen, den du zum Beispiel besonders kurios findest?
Also einer, der absoluten Favoriten für mich ist Shake Hands, weil normalerweise ist der Handschlag ein Handshake, und wir Deutschen haben irgendwie auch im Fernsehen so ein eigenes Format daraus gemacht und reden vom Shake Hands. Kommen Sie mal rüber zum Shake Hands. Und das gibt's einfach gar nicht. Das ist also, ich weiß nicht, wie es auf Engländer oder Amerikaner wirkt, wenn man das sagt. Ich habe mal einen Witz gehört, der vielleicht ein bisschen darstellt, wie unser Englisch rüberkommt. Und zwar geht der genau andersherum, muss nicht eine große Gruppe vielleicht dann auf einem Schiff vorstellen, und da wird also gefragt, wir brauchen einen Arzt, kann hier jemand Deutsch? Und da meldet sich ein Engländer und sagt, ja, mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass unser gesprochenes Englisch genauso wirkt. Also gut ausgesprochen, selbstbewusst, aber eben leicht daneben.
In deinem Buch hast du ja ziemlich viele Kapitel. Gibt es da welche, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte?
Also mit einem Abstand von einem halben Jahr gefallen mir die am besten, die Ratschläge geben, die konstruktiv sind darüber, wie man sein Englisch verbessern kann. Und das ist zum Beispiel ein Kapitel über die, wie ich sie nenne, magischen Wortzwerge. Da gehe ich auf Tyrion Lannister und Game of Thrones ein und den kleinen eben Hauptdarsteller oder einen der Hauptdarsteller, der eben eine wahnsinnig wortmächtige Sprache dadurch hat, dass er sehr kurze, kleine Wörter verwendet, die wir oft gar nicht kennen, weil wir die nicht gelernt haben. Die haben große Vorteile, weil sie sie schön sind, weil man sie sich leicht merken kann und weil sie gut auszusprechen sind im Vergleich zu den oft sehr langen und etwas komplizierten Wörtern. Und dieses Kapitel zum Beispiel über die magischen Wortzwerge, ja, also da können sie dann auch richtig was lernen. Ich habe dann 66 solcher Wortzwerge, natürlich das berühmte Ado, das sozusagen ein, wie Aufhebens ist, Air, Bliss, Glücks, Glückseligkeit, Con, der Schwindel, Cloud heißt Macht, Germany has a lot of economic cloud. Das ist ein Begriff, den wahrscheinlich so viele Menschen noch gar nicht gehört haben. Man kann mit diesem Kapitel sein Englisch, glaube ich, wirklich ganz elegant aufpeppeln. Ein anderes Kapitel ähnlichen Zuschnitts ist das über Wortpaare, ja, also sagen wie gleich hire and fire, ja, park and ride und so, aber das kennen wir ja durch Anglizismen sehr stark, aber es gibt eben sehr, sehr viele dieser Paare, die man eben sehr elegant auch verwenden kann, sind natürlich in gewisser Weise manchmal Floskeln oder so sprachliche Memes, aber mit denen kann man eben auch sein Englisch sehr aufbessern. Dann habe ich ein Kapitel über Vintage-Englisch, also alte englische Begriffe, die man wieder gut verwenden kann, die sozusagen schön gereift sind, ja, und da gibt es zum Beispiel das Wort Swell, das habe ich in der Serie Mad Men sehr oft gehört, das ist alles aus den 50er Jahren, war das mal der Ausdruck, dass sozusagen irgendwie was toll ist, ja, vielleicht sogar geil, ja, also Swell und Swell, komm wieder.
Du hast da einmal die Kapitel, wo du so Tipps für besseres Englisch gibst, aber du stellst ja zum Beispiel auch jede Menge Kuriositäten vor, also hast du da auch einen Lieblingskapitel?
Also ich habe ja auch eins über Amerikaner und Briten, also dass eben viele Begriffe in beiden Teilen wahnsinnig unterschiedlich definiert sind. Ja, to table zum Beispiel heißt im Englischen einen Vorschlag einbringen, also auf den Tisch bringen, und im Amerikanischen ihn ins Regal stellen, also vertagen. Ich benutze das Wort Regal, weil man im Englischen to shelf sagt, also let's shelf the proposal heißt im Englischen lass uns mal diesen Vorschlag vertagen, im Amerikanischen sagen let's table it, und im umgekehrten Fall, wenn wir im Englischen sagen let's table the proposal, also oder we want to table a proposal, wir wollen einen Vorschlag auf den Tisch bringen und diskutieren. Und in diesem Kapitel Amerikaner gegen Briten erkläre ich eben viele dieser Unterschiede. Momentarily ist so ein Wort, ja, we will be landing momentarily heißt im amerikanischen Englisch, wir landen gleich. Shortly würde man vielleicht, we will be landing in a moment, würde man im Englischen, im britischen Englisch sagen. In deren Verständnis ist momentarily, wir landen kurz und heben dann wieder ab. Da gibt es eben auch wirklich sehr, sehr missverständliche andere Begriffe. Das erkläre ich in dem Kapitel. Ich habe ein Kapitel über sorry, warum wir immer sorry sagen. Das ist fast ein Kulturkapitel, das mir auch sehr, sehr gut gefällt, das ich immer gerne vorlese. Ja, also natürlich jedes Kapitel hat seinen Wert. Manche sind auch sehr hilfreich, wenn man beispielsweise mit Ärzten spricht, hatte ich eben erwähnt, über Schmerzen sprechen möchte, Eis bestellen möchte und nicht Balls sagt. Ich hatte neulich die lustige Begebenheit, auf einem Konzert von Nigel Kennedy zu sagen, er hatte einen österreichischen Gitarristen, den er vorstellte, sagt, er kommt aus Salzburg und sagt dann, he's from the city of the Mozart Balls. Hey, would you like Mozart Balls? Yes, both of them.
Fluent English ist ja als Kolumne gestartet. Wie viel Spaß hat dir das denn jetzt gemacht, das Ganze als Buch zu schreiben?
Sehr viel, sehr viel. Also ich habe natürlich auch die gewissen Tiefpunkte eines Autoren mal so richtig kennengelernt, die man als Journalist immer dadurch umgeht, dass der Text dann aufhört, wenn es anstrengend wird. Aber natürlich habe ich mir einen neuen Rhythmus angewöhnt, bin um 5 Uhr aufgestanden, habe also fleißig um 9 Uhr gedacht, Mensch, der Tag ist ja schon halb vorbei und so weiter. Habe also wirklich mich auch sehr disziplinieren müssen, um diese 320 Seiten zu schaffen. Aber sie haben viel, viel Spaß gemacht und ich hatte das eben schon erwähnt, das ist also alles aus meinem Leben und wenig sozusagen rangetragen. Jetzt im zweiten Buch ist mehr rangetragen worden, weil viele Leser mir auch geschrieben haben, unserem Twitter-Kanal Fluent English folgen, und so ein Dialog begonnen hat. Das ist ja eben das ganz Wunderbare, vor allen Dingen auch, wenn man Sachbuchautor ist, dass man dann einfach seine E-Mail-Adresse in einem Buch bekannt geben kann, Leute einem schreiben, man so einen Austausch tritt und das macht dann noch zusätzlich Spaß. Aber das Schreiben selbst, ich habe also auch immer wieder selber gekichert und auch Kenntnis für mich selbst nochmal erlangt über bestimmte Dinge. Schönes Beispiel, out of the box, outside the box, ja. Das machen übrigens auch viele Amerikaner und Briten missverständlich, sagen, let's think out of the box. Das heißt einfach logisch, lass uns im Standardrahmen denken, aus der Kiste heraus. Man muss outside the box sagen und das tun natürlich auch die, die es wissen, um zu sagen, lass uns mal anders denken. Ja. Und mir hat das Buch auch geholfen, ein bisschen anders zu denken, mein Englisch ein bisschen anders auch vielleicht jetzt heute zu sprechen. Und jetzt im zweiten Band gehe ich sehr stark auf Redewendungen ein, also wie man eben bestimmte Wendungen aus dem Deutschen heraus übersetzt. Und für die meisten gibt es eben keine direkten Übersetzungen. Für manche dann schon. Ist auch immer verblüffend zu sehen, wie ähnlich unsere Sprachen in Teilen sind. Ich habe ein Kapitel geschrieben, I flip out when you spritz around with water, wie ähnlich Englisch wirklich sein kann. Aber das ist eben auch die Tücke zugleich, weil es eben dann ganz oft zum Beispiel eine Formulierung out for lunch, out to lunch. Ja, Sie kriegen einen Anruf, sind im Büro, ist Peter in und sagen, no, he's out to lunch. Das heißt aber, er ist plem plem. Man müsste sagen, he's out for lunch. Und out to lunch, gerade in London, ganz gängige Formulierung für der hat sie nicht mehr alle. Ja, und das ist eben, das muss man halt wissen.
Der Sprachstil in deinem Buch ist ja jetzt eher locker gewählt und lässig. Warum hast du gerade diesen Stil gewählt?
Das kann man sich ja auch mit einem gewissen Trend im Sachbuchmarkt erklären, den ich als Leser, als Konsument dann eben auch selbst über die letzten Jahre ja lieben gelernt habe, eben das Erzählte, das narrative Sachbuch ist ja absolut im Trend und gibt es ja ganz wunderbare Beispiele auch für historische erzählte Sachbücher, die eben noch nicht in die Kategorie der Fiktion, sowieso nicht, aber auch des Romans dann eben so fallen. Und da habe ich mir natürlich einfach durch meine Kolumne, die ja auch einen ganz ähnlichen Stil hat, wobei ich da eher aktuelle Anlässe wähle und vielleicht journalistisch nachrichtlicher manchmal schreibe, nachrichtlich nicht, aber schon irgendwie anders schreibe. Da habe ich mir einiges abgeguckt und auch bei meinem Verlags, sozusagen Autorenkollegen Bastian Sick, der ja auch in Episoden seine Sprachgeschichten über das Deutsche erzählt hat, allerdings oft sehr viel kürzere Kapitel geschrieben hat. Da habe ich natürlich auch Inspiration bekommen. Mich hat, wie gesagt, sehr Werner Landsberg inspiriert mit seinen wunderbaren Büchern. Also wenn ihr Mainz gelesen habt, dann solltet ihr euch unbedingt nochmal Dear Doozy aus den 80er Jahren besorgen. Er hat ja dieses lustige Wort Doozy aus Du und Sie gebildet.
Warum ist denn dieser Stil so besonders für Sachbücher geeignet?
Ja, also die Antwort ist eigentlich ganz kurz. Ich glaube, man kann Leuten besser Inhalte vermitteln, wenn man sie erzählt, als wenn man irgendwie doziert. Es sollte eben ein verstecktes Lehrbuch sein. Wir hatten auch mal die Devise im Verlag, das Lästern und Lernen zu nennen. Ja, wobei so viel gelästert wird gar nicht. Ich habe also Günther Oettinger oder Guido Westerwelle und all die oder Lothar Matthäus habe ich einfach kein einziges Mal im Buch erwähnt. Also ich bin am Ende ganz stolz gewesen, dass ich ohne die üblichen Verdächtigen ausgekommen bin. Trotzdem habe ich ein bisschen gelästert, auch über mich selbst. Ja, und über Kathy Witt, die im Fernsehen in England irgendein Talentwettbewerb ein Mädchen Big Girl nennt, die dann furchtbar geweint hat, weil das halt fette Kuh hieß und Kathy Witt das dann auch mit it must be a language problem erklärt hat. Also ich gehe schon auf Beispiele ein, aber nicht auf die ganz üblichen und das hat mir eben auch so einen Spaß gemacht. Und sowas kann man da nur erzählen.
In deinem Buch geht es ja offensichtlich auch ganz viel um Sprache. Welche Bedeutung hat denn die Sprache für dich und für die Gesellschaft?
Also Sprache hat eben für mich eine funktionale Bedeutung. Da muss sie schnell und einfach sein und da machen wir es manchmal sogar komplizierter als erforderlich. Im Englischen haben sie ja diese, ich nenne das immer Nutshell Phrases, also so Begriffe, die so klar wie so in so einer Nussschale eben sich vermitteln und muss man nicht lange drum rumreden. Man spricht von Representation, man spricht von Narrative, ja, man spricht von so ganz klaren Quantitative Reasoning, sagen die Ökonomen und jeder weiß, was damit gemeint ist. Wir erklären das oft sehr kompliziert und lang. Und dann gibt es eben die Sprache der Seele, des Herzens und die, glaube ich, sollten wir häufiger mal überdenken und aufhören, so in Floskeln zu reden. Die finden Floskeln und Standardsprüche oft ärgerlicher als Anglizismen. Wobei natürlich viele Anglizismen genau solche Standardsprüche sind. Ja, also die Rocket Science zum Beispiel. Ich finde es viel schöner, von Zauberei zu sprechen. Andererseits gibt es solche englischen Begriffe, die wunderbar sind, wie das Parachute Woman. Ja, das ist die Frau, die sie nach einer Trennung haben, die sie sozusagen wie der Fallschirm rettet oder Loose Cannon, ja, jemand, der also irgendwie unberechenbar ist oder so, das gibt einfach ganz wunderbare solche Begriffe. Wir haben die aber auch. Wir haben, was weiß ich, den Hagestolz, den Taugenichts. Das sind auch wunderschöne Begriffe und ich glaube, die mehr zu verwenden oder sich zumindest Sprache mehr bewusst zu machen in der Form, dass man aufhört, immer in diese Floskeln, in diesen Flossen zu reden, das wäre mir ein Anliegen, ja.
Welche Bedeutung hat denn speziell das Englische für uns?
Das ist eben für uns alle mittlerweile eine Fremdsprache, die man nicht mehr abwählen kann, ja, die eigentlich keine Option darstellt, so wie Italienisch oder Japanisch oder was auch immer, sondern Englisch, das weiß auch jeder, selbst wenn er nicht so viel Englisch spricht wie ich, ist erforderlich, ist unumgänglich und es ist eben eine Muttersprache geworden ohne Mutter für viele. Das ist auch ein Problem für viele. Auf das Problem gehe ich ein und vielleicht müssen wir alle auch unseren Kindern noch anderen Englischunterricht vermitteln. Zumindest wäre ich dafür, dass alle die Möglichkeit haben, auch ins Ausland zu gehen, englischsprachige Lehrer zu haben, die eben nicht so rumstümpern wie mein Englischlehrer, der also immer so Sachen sagt wie What want you more? Ja, hat er wirklich gesagt oder Genius und Genie verwechselt und so Geschichten. Denn es ist schon, glaube ich, ein Wettbewerbsvorteil Vorteil oder Nachteil international, wenn man heute Englisch missverständlich spricht. Ja. Naja, also insofern eine Botschaft auch bei mir ist, vielleicht in entscheidenden Momenten dann auch mal zu schweigen, weil die Gefahr, ein Missverständnis rauszuhauen, besteht oft und ist vielleicht dann auch manchmal hinderlich, wenn man mit Kollegen spricht oder vielleicht sogar ein Bewerbungsgespräch hat, dann vielleicht lieber nichts sagen oder es einfach sagen. Naja.